Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes aus dem Alten Testament betrachten und schlagen dazu den Jesaja auf, Kapitel 31. Und da lesen wir den Vers 2 bis 3a. Jesaja 31, Vers 2. Aber auch er ist weise und führt Unglück herbei und nimmt seine Worte nicht zurück. Und er steht auf wider das Haus der Übeltäter und wider die Helferschaft derer, welche Frevel tun. Und die Ägypter sind Menschen und nicht Gott. Und ihre Rosse sind Fleisch und nicht Geist. Soweit das Wort des Herrn. Ein hochinteressantes Wort der Heiligen Schrift, mitgeteilt durch den Propheten Jesaja, um allgemeine Belehrungen in unsere Herzen hineinzubringen. In sehr, sehr großer Deutlichkeit macht darum Gott hier klar, wer er ist. Und wir könnten es nur jedem wünschen, zu erkennen, zu erfassen, wer Gott ist. In dem Augenblick, wo wir erkennen, wer Gott ist, erfassen wir auch, wer wir sind. Und ich glaube, je tiefer wir in die Gemeinschaft mit dem Herrn eintreten, werden immer mehr unsere eigene und der Welt Sünde erkennen. Sie wird immer umfassender erkannt, aber zugleich gibt Gott Gnade und macht uns seine Rettergnade größer. An sich hätte dieser alleinige Gott, der Mächtige und Allmächtige, der alleinige und lebendige, starke Gott, solche Klarstellungen gar nicht nötig. Aber er tut es letztlich um unseretwillen. Für sich braucht er die Klarstellungen nicht. Er gibt sie unseretwillen, weil er uns liebt. Das ist eigentlich die Grundaussage. Zuerst ist hier die Tatsache angesprochen, dass Gott weise ist. Wir haben gelesen, aber auch er ist weise. Der Herr ist's, er macht uns in seinem Worte darauf aufmerksam, weil wir so vergessliche Menschen sind. Darum redet er hier in dieser Variation, dass wir es nicht vergessen möchten. Ist es uns doch eine Ermunterung, wenn wir lesen, Jehova hat durch Weisheit die Erde gegründet und durch Einsicht die Himmel festgestellt. Sprüche 3, Vers 19. Durch diese Weisheit hat Gott die Erde gegründet. Keines der Geschöpfe Gottes ist in der Lage, etwas Ähnliches nur zu vollziehen. Die können zwar Leben tot machen, aber sie können nicht Leben machen. Auch nicht die Genwissenschaftler unserer heutigen Tage. Wie auch Hiob zu sagen hatte und spricht, bei ihm ist Weisheit und Macht, und der Hiob hat es gewusst, sein ist Rat und Einsicht, Hiob 12, Vers 13. Auch er erkennt die Weisheit des allein lebendigen und weisen Gottes. Damit verkörpert Gott überhaupt die Weisheit an sich selbst. Ja, die Weisheit ist sein Eigen. Jeder, der mit dem lebendigen Gott Gemeinschaft unterhält, besitzt nun die Möglichkeit, von dessen Reichtum beschenkt zu werden. Die Bibel hat nur eine Bedingung. Wem Weisheit mangelt, der bittet. Das ist die Grundessenz, nicht einmal oder zweimal, sondern so lange, wie wir noch nicht im Besitz dieser Weisheit sind. Darum lasst uns aufhorchen und in unserem persönlichen Gebetsleben die Bitte um Weisheit beständig einzubinden. Denn die Weisheit Gottes beginnt, wie die Bibel sagt, in Psalm 111, Vers 10, mit der Furcht Jehovas. Dort beginnt sie. Es ist der Anfang dieser Weisheit. Wer Gottes Furcht aufbringt, beginnt, die Weisheit Gottes anzunehmen. In dieser Furcht, die keine knechtische Angst ist, sondern Ehrfurcht, darin liegt der Anfang der Weisheit. Jetzt wissen wir, wie wir alle Menschen, die keine Verbindung zu Gott haben, einzutarieren haben. Das Weitere liegt dann in dem Glaubenswandel eines jeden bis hin an sein Ende. Darum sollten die Hebräer das Ende oder den Ausgang des Wandels ihres Glaubens anschauen, um ihnen nachzuahmen. Wir lesen davon in Hebräer 13, Vers 7. Es sind Aufforderungen, im Glaubenswandel bis ans Ende wird die Weisheit Gottes im Glaubenden bestätigt. In dieser seiner Weisheit führt er, unser Gott, wie es weiter heißt, Unglück herbei. Nun könnten wir sagen, ja, das ist ein Gott. Nicht allein, dass der Herr das Unglück zulässt. Er führt es auch, wie geschrieben steht, herbei. Wie dies auch der Prophet Amos in Kapitel 3, Vers 6 ausdrückt und sagt, oder geschieht ein Unglück in der Stadt und Jehova hätte es nicht bewirkt? Gibt es überhaupt ein Unglück, welches Gott nicht bewirkt habe? Warum schafft Gott Unglück unter den Menschen? Eine ganz, ganz deutliche Antwort gibt uns darauf der Prophet Jeremia. Und zwar in Kapitel 35, Vers 17b. Das ist die Antwort. Und die stimmt. Da heißt es, weil ich zu ihnen geredet habe und sie nicht gehört, und weil ich ihnen zugerufen und sie nicht geantwortet haben. Das ist der Grund. Gott redet und der Mensch reckt ihnen den Rücken entgegen. Und er ruft und sie nehmen den Ruf gar nicht an. Gott ist ihnen zu billig. Auch ein christliches Abendland will nichts mehr von Jesus wissen. das, was Sie vielleicht noch nach außen hin bekunden, ich muss mich immer in Serie abschütteln, wenn ich das sehe, ist vielleicht, dass Sie noch ein Kreuz tragen irgendwie hier. Männer tragen hier ein Kreuz hier unten. Also sowas, aber von Christus keine Ahnung, keine Verbindung, keine Gemeinschaft. Es sind Kinder des Todes, obgleich Christus Herr des Lebens ist. Und bereits in diesem Jeremia 39 sind uns die Einzelheiten des Unglücks mitgeteilt, wie es geschah. Aber zuvor hat der Herr das Unglück jeweils wiederholt ankündigen lassen. Darum steht geschrieben, siehe, dieses Unglück ist von Jehova. 2. Könige 6, Vers 33. Er hat es ankündigen lassen. Weshalb sollte das Unglück von Gott überhaupt kommen? Weil der Herr geredet und sie nicht gehört hatten. Darum Unglück. Genau in dieser Zeit leben aber auch wir heute in unseren Tagen. Der treue Herr hat durch das uns anvertraute Wort des Evangeliums zu uns geredet. Sowohl jene, denen es anvertraut ist, wie auch denen es gebracht werden sollte, stehen bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht im Willen des lebendigen Gottes. Wieso ernst ist doch die allgemeine Lage um unser christliches Abendland? Es steht vor dem Gericht und der Zerstörung. Die verlorenen Menschen sind gewarnt. Keiner soll sagen, er hätte es nicht gewusst. Aber sie nehmen das Wort des Herrn nicht ernst. Vor uns steht demzufolge das Unglück des Zorngerichtes Gottes der 70. Jahrwoche nach Daniel 9, die einstmals oder analog wie einstmals die Stadt Jerusalem das erlebte. Auch Jerusalem wurde umgekehrt, oberst zu unterst gebracht. Und Gott hat Worte der Liebe, damals wie heute. Und er hat Versöhnung zu uns gerufen, doch wird so gut wie nicht geantwortet. Das ist unser Problem. Wir haben heute ganz andere Themen, die den Menschen beschäftigen. Obgleich der wichtigste Punkt im Leben eines Menschen, Errettung und Verlorenheit, wohl das Primäre ist. Und genau das ist der Grund, weshalb Gott Unglück über die Menschheit bringen wird, wie es einstmals über Israel, sein irdisches Volk, geschehen ist. Aus der gleichen Ursache spricht der Herr in Hesekiel 21, Vers 9, und jetzt geben wir Acht. Weil ich aus dir, sagt Gott, den Gerechten und den Ungerechten ausrotten will. Ja, ich weiß, da kommen viele Kinder Gottes nicht ganz klar. Das wollen wir jetzt hoch aufnehmen. Und wollen erkennen, was Gottes Wort hier meint. Gott will den Gerechten und den Ungerechten ausrotten. Ein Beschluss Gottes. Ist die Schuld erst einmal vor Gott so groß, dass der Gerechte kein Hindernis mehr gegen die Sünde darstellt, so rottet Gott, der Herr, in seiner Gerechtigkeit beide, den Gerechten und den Ungerechten aus. Geschwister, natürlich geht's uns primär bei den allwöchentlichen Einsätzen an die Hauptwache, an die Kaiserstraße, von Haus zu Haus, im Krankenhaus und wo immer, dass Menschen gerettet werden. Sicherlich ist das auch richtig. Aber es hat auch hier aus dieser Mitteilung einen Sinn, dass wir dem Willen Gottes gerecht werden, damit der Gerechte nicht mit dem Ungerechten ausgerottet wird. Darum lasst uns seinen Willen tun. Diesen Willen, der Wille muss nicht unbedingt die Hauptwache sein. Einfach dem Herrn zu dienen, so wie ich kann. Dort drin erfüllt sich's schon. Sicherlich ist der Gerechte nicht ewiglich verloren. Das ist klar. Aber der Gerechte verhindert Gottes Gerichte nicht mehr, wenn er ausgerottet werden muss. Wir lesen das ganz klar im Hesekiel, Kapitel 14. Da ist es der Vers 13 und 14. Da heißt es, Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt, indem es Treulosigkeit begeht, und ich meine Hand wieder dasselbe ausstrecke und ihn den Stab des Brotes zerbreche und Hunger darein sende, den Menschen und den Vieh darin ausrotte, und diese drei Männer wären in demselben, Noah, Daniel und Hiob, sie würden durch ihre Gerechtigkeiten nur ihre eigene Seele retten, spricht der Herr Jehova. Mehr nicht. Eine größere Zusage, etwa die Zusage über die Erhaltung des Leibes, des Fleisches, haben wir seitens Gottes nicht, es sei denn, wir tun seinen Willen. Finden wir die gleiche Linie nicht auch in den vergangenen Kriegen? Wurde da der Gerechte mit den Ungerechten nicht auch getötet? Oder würde jemand zu behaupten wagen, die errettet wären, wären alle aus dem Krieg zurückgekommen? Absolut nicht. Wohl doch, musste der Christus, der Gerechte, nicht auch sterben? Und der war gerecht. Der war nicht nur in seiner Seele gerecht, sondern auch in seinem Leibe. Mit, wie und bei den Gesetzlosen musste er sterben. Der gerechte Gott führte aber auch das Unglück des Todes an unserem Herrn herbei. So hat aber dieses fleischgewordene Wort durch seinen Tod uns die ewige Erlösung gebracht, wofür wir ihm sehr, sehr dankbar sind, dass wir geistlich nicht mehr sterben. sondern nur leiblich. Und das müssen wir so oder so. Vielleicht ist es für viele Gläubige sogar eine Frühzeiterlösung gewesen. Solche, die ein erfülltes Leben in Christo hatten, ohne groß zu leiden, wurden sie aus dem Diesseits ins Jenseits gebracht, in der Hand von Engeln in den Schoß Abrahams gerufen. Darum sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 8b, sei es, dass wir sterben dem Herrn. Also liegt kein Verlust drin, wenn Gott in seiner Allwissenheit uns hier abberuft. Aber die Schuld an solchen Kriegen, wobei Gerechte weggerafft werden, tragen die Gottlosen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Denn der Jakobusbrief, Kapitel 4, sagt ganz deutlich, woher kommen Kriege? Dort steht es geschrieben. Sterben aber die Ungerechten, das ist jetzt die andere Seite, so sterben sie leiblich und hin nach dem zweiten Tod und nicht zur Ehre des Herrn. Eine völlig andere Basis, die Basis des absoluten Todes, wobei wir aber bei dem Erretteten die absolute Basis des Lebens finden. Und weil Gott weise ist, nimmt er seine Worte nicht zurück. Lesen wir weiter. Es könnte nun jemand sagen, also das ist ja furchtbar, ne? Nein, nein. Er nimmt seine Worte nicht zurück, sowohl für den, der den Weg der Errettung geht, als auch den, der den Weg der Verdammnis einschlägt. Er macht keine Ausnahmen, weil es kein Ansehen bei Gott, der Person bei Gott gibt. Er macht keine Ausnahmen. Vor Gott sind alle gleich, weil sie alle gesündigt haben. Wer errettet ist, Gott nimmt sein Wort nie mehr zurück. Und wer den Weg der Verlorenheit gehen will, bis in den ewigen zweiten Tod, Gott nimmt sein Wort nicht zurück, sagt die Heilige Schrift. Eingangs hörten wir von seiner Weisheit. Von dieser Weisheit, die ihm eigen ist, können wir sagen, er Gott allein ist allwissend, weil er allgegenwärtig und allmächtig ist. Dort drin liegen die tieferen Zusammenhänge Gottes. Für diesen allweisen Gott ist es kein Problem, seine geredeten Worte, aber nicht wegen seiner Macht. Nein, nein, nicht wegen seiner Macht, sondern wegen seiner Wahrheit nicht zurückzunehmen. Denn das wäre unecht. Würde Gott seine Worte nicht zurücknehmen wegen seiner Macht. Wer was dagegen sagt, so machen es Menschen. Zack. Das ist nicht die Basis Gottes. Das ist auch der Grund, weshalb Gott den Bösewicht bis heute noch überhaupt belassen hat. Manchmal habe ich mich schon gefragt, ich mache es auch manchmal immer wieder, Herr, warum lässt du diesen Kerl überhaupt noch atmen? Ich bin manchmal tief innerlich verwundet über diese Tatsache. Herr, das ist dir doch eine Kleinigkeit, wenn du ihn mit links aus dem Verkehr ziehst. Irgendwie, es gibt doch da für dich, gibt es doch tausend Wege in einer Sekunde. Wir lesen, denn nicht ein Mensch ist Gott, das er lüge. Die Basis ist Wahrheit, 4. Mose 23, 19a. Was ist das für ein vernichtendes Urteil von uns? Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Wie so furchtbar, aber wahr ist doch dieser Satz. Denn er stellt uns in die Wahrheit. Und in dieser Wahrheit völlig bloß, wer wir sind. Gott ist so stark Wahrheit, dass die Schrift bezeugt und bezeugen muss, welches Gott, der nicht lügen kann, sagt die Bibel, verheißen hat. Titus 1, Vers 2. Gott kann überhaupt nicht lügen. Gott hat also überhaupt keine Ausrüstung, eine Lüge zu machen. Die Bibel sagt, kann nicht. So stark ist Gott Wahrheit, dass sich solch ein Vorgang in ihm noch nicht einmal ansatzmäßig bilden kann. Gott würde sich dabei selbst schwer verletzen, könnten wir sagen. Seine Heiligkeit würde zerbrechen, zerschmelzen wie Wachs in der heißesten Sonnenglut. Das Himmels- und Weltchaos wäre da. Aber wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, weil es heißt, Gott, der nicht lügen kann. Wir brauchen uns keine Sorgen um Gott zu machen. Ich möchte darauf wirklich setzen und möchte aufrufen, wir sollten um uns bemüht sein, dass wir vor dem Herrn stehen. Dass er es nicht kann, ist letztlich unsere Sicherheit. Würde er lügen, nachdem er uns gerettet hätte, dann würden jene Pragmatiker recht haben, die da sagen, Kinder Gottes können von der Wiedergeburt abfallen und verloren gehen. Wir würden diesen dämonischen Satz nachreden. In diese Bestürzung, dass Gott kein Mensch ist, dass er lüge, in diese Bestürzung hinein sprach ich, Psalm 116, 11, alle Menschen sind Lügner. Das sind Feststellungen der Heiligen Schrift. Deshalb sollten wir niemals beleidigt sein, wenn uns mal einer ansagt, bist ein Lügner. Ja sicher, du auch. Und wer schon im Glaskasten sitzt, sollte mit Steinen werfen, vorsichtig sein, nicht? Wie so wohl tun uns dann die Worte des Menschen ohne Sünde, der da sprach, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Darum, wenn der treue Herr redet, welcher die Wahrheit ist, nimmt seine Worte nicht zurück. Er würde ja Wahrheit zurücknehmen müssen. Wohin denn? Ja, in Lüge. Wenn Wahrheit falsch ist, dann könnte er nur Lüge daraus machen. Das geht nicht, weil Gott nicht lügen kann. Also kann er auch seine Worte nicht zurücknehmen, dass wir das hier erkennen. Auch nicht, wenn sich's um Unglück dreht, was in den Augen Gottes recht ist. Würde er sie zurücknehmen, müsste er sich an seiner eigenen Wahrheit vergreifen. Und dann heißt es weiter in Vers 2. Und er steht auf, wieder das Haus der Übeltäter und wieder die Helferschaft derer, welche Frevel tun. Durch die Eigenschaft unseres Leibes des Fleisches dass alle Menschen Lügner sind? Sind wir nicht in der Lage, dagegen aufzustehen? Aber einer ist aufgestanden, Christus. Gegen solche, wie es hier heißt, Übeltäter und Frevler und deren Helfer. Weil Gott in seiner Weisheit Unglück herbeiführt, steht er auf gegen das Haus der Übeltäter. Noch in Psalm 94, Vers 16, wird die notwendige Frage aufgeworfen, weil noch kein Christus da war. Wer wird für mich aufstehen, wider die Übeltäter? Wer wird für mich auftreten, wider die, welche Frevel tun? Psalm 94, 16, da steht das Gleiche. Da ruft der Psalmist aus, was auch hier in diesem gesagt ist. Inzwischen ist einer aufgestanden in dem Rachepsalm 94 und da ist es schon der Vers 1, wo es erfüllt wird. Es ist unser Herr Jesus Christus, der wider die Übeltäter erschienen ist durch sein Kommen. Der da sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten. Es ist eine üble Sache unter der Sonne, wenn Menschen, insbesondere wenn Gläubige, Rachegedanken gegen andere, auch wenn es die Welt ist, hegen. Um gegen die Übeltäter aufzustehen, musste sich der Herr tief, tief erniedrigen lassen. Dabei nahm er in Kauf, sich nach Johannes 18, Vers 30 Übeltäter nennen zu lassen und den Tod eines Übeltäters zu erleiden. Er hing zwischen zwei Übeltätern. Um den Sieg über die Frevler in Gottes Rache zu vollziehen, musste er sogar, wie wir wissen, auferstehen. Das war sein Aufstehen. Auch heißt es, dass sein Aufstehen gegen das Haus des Übeltäters gerichtet sei. Diese Bezeichnung Haus drückt das aus, was hausverbunden ist. Alles Hausverbundene wird angesprochen. So wie zum Haus alle diejenigen zählen, dem sie unterworfen sind. So ist für die Erretteten der Christus aber als Sohn über sein Haus. Der Christus ist Sohn über sein Haus. Zu diesem Haus zählen in der Gnadenzeit alle wahrhaft Bekehrten, wie auch zum Haus der Übeltäter, welchem Satan vorsteht, alle Verlorenen zählen. Über diese ist gesagt, denn die Übeltäter werden ausgerottet werden. Psalm 37, Vers 9. Und dann ist in Psalm 92, Vers 7b gesagt, die Frevel tun, blühen. Auch in unserer heutigen Zeit. So geschieht es, damit sie vertilgt werden für immer. Es gibt keine Hoffnung für den Gesetzlosen, weil Gott seine Worte nicht zurücknimmt. Und dann heißt es in unserem Text, Vers 2. Und die Ägypter, ja, und die Ägypter sind Menschen und nicht Gott. Es hat zu allen Zeiten solche Auswüchse gegeben, dass sich Menschen hinstellten, sie seien Gott. Wir lesen das schon in der Bibel. Da hat Gott mal furchtbar zugeschlagen. Da in Babel, da ist es mal geschehen. Es ist an verschiedenen Stellen passiert. Auch im Neuen Testament lesen wir einmal davon. Nicht die Stimme eines Menschen, sondern eines Gottes. Und dann sank einer um, von Würmern zerfressen im nächsten Augenblick. Das ist so gut so. Das ist ein Allheilmittel für Spinner. Hier ist also, wenn es heißt, und die Ägypter sind Menschen und nicht Gott, ist an dieser Stelle auf Vers 1 des gleichen Kapitels eingegangen und Bezug genommen, wo auch das Wehe über jene ausgesprochen ist, die von Ägypten Hilfe erwarten. In Ägypten im Blick der Welt. Ägypten, das Bild, welches Welt ist, der noch von der Welt die Hilfe erwartet, welche aber allein beim Herrn ist. Welches Unrecht liegt davor, dem großen Gott die ihm gebührende Ehre zu nehmen und diese Ehre den Menschen zu geben. Das gilt auch dann, wenn Ägypten viele Rosse und Wagen hat. Warum oder darum bleiben Ägypter Menschen und sind zugleich auch vergänglich und schwach und überhaupt kein Vergleichsbild mit dem lebendigen Gott? Und dann heißt es, und ihre Rosse sind Fleisch und nicht Geist. Der Mensch benutzt das Pferd, das ist ja ein Ross, um sich dieser Kräfte zu bedienen. Er setzt sich drauf und lässt sich mit der Kraft eines Pferdes transportieren. Um sich dieser Kräfte zu bedienen, um stärker in der Kriegführung zu sein. Da sei an das Wort von Psalm 147, Vers 10 gedacht, wo es heißt, ihr Gott hat nicht Lust an der Stärke des Rosses, noch an den Beinen des Mannes. Männerbeine faszinieren Gott nicht. Ich wollte das hier nur in den Raum gestellt haben. Alle jene laufen, sagt Paulus, um eine vergängliche Krone, auch wenn es die Rennbahn ist. Von der Kraft und Macht her ist weder der Mann mit seinen Beinen noch das Pferd mit seiner Stärke irgendetwas, weil beide Fleisch sind. Macht und Kraft liegt demzufolge im Geist. Und dazu gehören die Engel, aber über alle Geistmacht erhaben ist es Gott, der Allmächtige. Wir haben auch Geist. Aber wir können mit unserem Geist nicht Klavier spielen. Ich sag's, machen wir mit den Händen. Mit unserem Geist oder von unserem Geist her sind wir höchstens oder bestenfalls kleine Geister. Banausen. die werden von der Ernsthaftigkeit der Geister gar nicht recht wahrgenommen. Außer Gott. Er nimmt uns wahr. Wie könnte Gott am sündlichen Fleisch Interesse haben, welches nur einen Augenblick existiert? Ja, Jesaja, der gleiche Prophet, sagt im Kapitel 40, Vers 6b, alles Fleisch ist Gras, sagt er, Gras ist es. Hier heißt es nicht wie Gras, sondern ist Gras. Und im nächsten Vers 7b, da sagt der Prophet, fürwahr, das Volk ist Gras. Da wird uns die ganze Vergänglichkeit und unsere Schwachheit der Materie Fleisch zum Bewusstsein gebracht. Darum heißt Gottes Wort nicht im Fleisch, sondern dass wir stark sein dürfen im Herrn. Das ist unsere Stärke. Und da benutzen wir seinen Geist, um vor ihm stark zu sein. Und er schenkt es in Gnaden, wenn wir uns danach verhalten. Wir haben im Fleische keinen Bestand. Der Zeitlichkeit dieses unseres Fleisches wegen, seines Menschen oder Rosse. Und im nächsten Vers 8b redet Jesaja weiter, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Und das ist uns Anlass zur Freude, weil wir wieder gezeugt sind durch das bleibende und unvergängliche Wort unseres Gottes. Freuen wir uns, dass wir, die Erretteten, ewiges Leben haben, so dass unsere neue Schöpfung nicht der vergänglichen Materie, sondern dem Geist der Ewigkeit unterworfen ist. Dass aber unser Gott weise ist, haben wir zu danken, nicht verloren gehen zu müssen. Zwar hat Gott das Unglück der Sünde herbeigeführt, und doch liegt die Entscheidung zur Sünde über die freie Willensentscheidung allein in der Hand seiner Geschöpfe. Die Geschöpfe, Engel und Menschen, waren gewarnt, bevor sie sich versündigten. Die Engel hatten Gott gesehen, und die Menschen wurden in Sünden geboren, ohne Gott jemals gesehen zu haben. Wie es heißt, niemand hat Gott jemals gesehen. Die Engel haben keine, aber die Menschen fanden Rettungsgnade. Auch dafür nimmt der Herr seine Worte nicht zurück. Aber Übeltäter und Frevler und solche, die ihnen helfen, wird Gott richten. Wir danken unserem Herrn, dass wir in seinen Augen Gnade finden durften. Wir danken unserem Herrn, dass er sich dort am Kreuz hingegeben hat, als Lösegeld für unsere Schuld und Sünden, sind frei vom ewigen Tod. Der Herr aber ist's, er hat die Last unserer Schuld bezahlt mit seinem Leben, wofür wir in der ersten Stunde unseres Zusammenkommens ihm immer wieder den notwendigen Dank bringen. Amen.